Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Am Mikrofon Markus Mucklin.
Die Demokratische Republik Kongo, der Karibikstaat Haiti und der Libanon. Es sind drei Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Kongo ist riesengroß im Zentrum Afrikas gelegen, flächenmäßig mit Westeuropa vergleichbar. Haiti ist ein kleiner Inselstaat in der Karibik und der Libanon befindet sich inmitten des nahöstlichen Pulverfasses, eingeklemmt zwischen den Erzfeinden Israel und Syrien. Doch die drei Staaten haben eines gemeinsam, die Präsenz von UNO-Truppen. Und wie es für die UNO inzwischen üblich ist, sie entsendet nicht nur die traditionellen Blauhelme, die Gewehr bei Fuß über die Einhaltung eines Waffenstillstands wachen, es geht um mehr, wie Winrich Kühne vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin erläutert.
Es sind alles sogenannte multidimensionale Missionen, das heißt, sie haben nicht nur Militär, sondern Polizei und Zivil spielt eine große Rolle für den Wiederaufbau und Stabilisierung im Kongo und Haiti mehr als im Libanon. Sie sind auch mehr oder weniger robust. Das heißt, das Militär hat die Möglichkeit, gegebenenfalls auch militärische Gewalt einzusetzen, um die Durchführung des Mandates zu sichern, um Leute abzusichern.
In Haiti markiert die UNO mit 10.000 Personen unübersehbar Präsenz. Im Libanon beträgt die Truppenstärke 14.000. In der Demokratischen Republik Kongo unterstehen dem UNO-Kommando mehr als 20.000 Leute. Und das ist nur ein Bruchteil aller Soldaten, Polizisten und ziviler Personen, die im Moment in 16 verschiedenen Friedensoperationen verteilt über Afrika, Asien, Osteuropa und die Karibik unter UNO-Flagge stehen. Wenn die UNO in den nächsten Wochen ihre Operation in Darfur im Sudan wie beschlossen lanciert, wird sie weltweit mit rund 130.000 Personen engagiert sein. Wie erfolgreich sind die UNO-Einsätze? Bringen sie Sicherheit und Frieden in die kriegsversehrten Länder? Erfüllen sie die Hoffnungen der Zivilbevölkerung, die am meisten unter Krieg und Gewalt zu leiden hat? Blicken wir zuerst in den Libanon. Seit Jahrzehnten sind UNO-Truppen im Land stationiert. Der Einsatz der UNIFIL genannten Truppe jährt sich im nächsten Jahr zum 30. Mal. Doch was früher war, ist nicht mit heute vergleichbar. Die UNIFIL war schwach, konnte 1982 die israelische Invasion nicht verhindern und später auch nicht den Aufstieg der bewaffneten Hisbollah. Und als Israel im Sommer 2006 nach der Entführung von israelischen Soldaten durch die Hisbollah im Südlibanon einmarschierte, war die UNO-Truppe machtlos. Erst danach wurde die UNIFIL, was sie heute ist, die Truppe wurde massiv aufgestockt. Auslandredaktor Robert Stähl ist vor kurzem aus dem Süden des Libanon zurückgekehrt, wo die UNIFIL-Soldaten das Grenzgebiet sicher machen sollen.
Sie sind schon von weitem her sichtbar, die weißen Fahrzeuge der UNIFIL, in denen die Friedenssoldaten im Südlibanon patrouillieren und die Waffenruhe kontrollieren. Einer der gut 13.000 Soldaten ist der italienische Wachmeister Fulvio Longo, der sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet hat und dir seinen Dienst mit Engagement und Überzeugung leistet.
La scelta è stata nostra di venire in Libano appunto per consolidare tutto quello che sta.
Longo war bereits früher als UNO-Friedenssoldat in Bosnien-Herzegowina und Osttimor im Einsatz und ist überzeugt, dass auch dieser Einsatz Sinn macht. Geradezu euphorisch über die Libanon-Mission äußert sich General Maurizio Fioravanti, Kommandant des westlichen Abschnitts, auch er ein Veteran bei UNO-Friedensmissionen. Für ihn geht es beim jetzigen Auftrag, wie er in der Resolution 1701 umschrieben ist, nicht nur darum, neue Kämpfe zwischen Israel und den Hisbollah zu verhindern, sondern ebenso sehr um den Wiederaufbau des zerstörten Südlibanon und die Unterstützung der dortigen Bevölkerung.
Questa è la missione la 1701, aiutare il popolo libanese, supportarlo e con loro aiutare la stabilità, la pace insieme con il Libano ma anche di Israele.
Der Leistungsausweis der UNIFIL, davon ist General Fioravanti überzeugt, dürfe sich sehen lassen. Die Situation habe sich stabilisiert und die Zahl der Zwischenfälle sei minim gewesen. Israel und die Hisbollah geben sich sichtlich Mühe, die Waffenruhe einzuhalten. Das alles habe zur Folge, dass es der Bevölkerung im Südlibanon heute wieder besser gehe, stellt General Fioravanti mit Stolz fest.
La situazione è molto, molto migliorata. È molto migliorata la vita sul territorio. È molto migliorata la vita delle famiglie povere, di tutte quelle famiglie che hanno avuto tante, tante distruzioni.
Das ist auch der Bevölkerung nicht entgangen. Die anfängliche Skepsis gegenüber der bunt zusammengewürfelten Truppe ist gewichen. Heute genießen die UNIFIL-Soldaten großes Ansehen, weil sie nicht bloß die Waffenruhe sichern, sondern auch einen wichtigen Part beim Wiederaufbau leisten. Friedenssoldaten reparieren Brücken und Straßen, räumen Felder von Minen und Streubomben und besonders beliebt sind Aktivitäten, die man nicht unbedingt mit einer Friedensmission in Verbindung bringt, wie die von indischen Soldaten angebotenen Yogakurse oder die von den Italienern betriebene Fußballschule. All diese Aktivitäten, von denen die Bevölkerung direkt profitiere, hätten die Friedenssoldaten beliebt gemacht, sagt Hash Ali Ghazal, Gemeinderat im Dorf Ainata. Um dann aber gleich wie sein Kollege Hussein Saad in Bin Jebel gleich wieder einzuwenden, dass die UNIFIL aufgrund ihres in der Resolution 1701 festgeschriebenen Mandates das Hauptproblem, nämlich eine dauerhafte politische Lösung herbeizuführen, nicht werde lösen können.
أكيد وجود اليونيفيل عزز عند الناس الارتياح يعني الناس لوجود اليونيفيل نوعا ما في
Deshalb, so das Fazit von Hussein Saad, sei die gegenwärtige Stabilität trügerisch, weil das UNO-Mandat bloß den Ausbruch von neuen Kämpfen verhindere, aber keine zweite Stufe Richtung dauerhafte Friedenslösung beinhalte. Bei der UNIFIL ist man sich bewusst, dass der Weg zwischen der jetzigen Sicherung der Waffenruhe und einer politischen Lösung noch sehr lang ist.
Peacekeeping missions take a long time. I don't think that Lebanon is one that will necessarily be as long as something like Bosnia, but the force commander has
Yasmina Bouzian, UNIFIL-Sprecherin in Akura, erinnert daran, dass die UNO-Resolution 1701 weder ein politisches Mandat noch eines zur Entwaffnung der Hisbollah beinhalte, wie das vor allem von Israel und den USA gewünscht werde. Der Auftrag der UNIFIL beschränke sich in Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee auf die Sicherung des jetzigen Nicht-Kriegszustandes.
UNIFIL is not a police force, it is a peacekeeping force. The peacekeeping aspect is a collaborative work with the
Die UNIFIL habe mit der Resolution 1701 weder den Auftrag bekommen, die zerstrittenen libanesischen Parteien noch die ehemaligen Kriegsgegner Hisbollah und Israel an einen Verhandlungstisch zu bringen, meint Yasmina Bouzian. Aber sie könne mithelfen, Vertrauen zu bilden.
A large part of UNIFIL's presence here is about confidence building between the two nations to be able to get
Dass es noch lange dauern wird, um den Südlibanon zu befrieden, dessen ist sich auch General Fioravanti bewusst.
E ogni momento, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese di presenza e di stabilità significa pace, significa lavorare per il futuro.
Jede Woche, jeder Monat UNIFIL-Präsenz im Südlibanon bedeutet immerhin Stabilität und damit Frieden, sagt General Fioravanti. Das sei die beste Investition in die Zukunft.
Eine noch größere Mission als im Libanon führt die UNO in der Demokratischen Republik Kongo, dem ehemaligen Zaire, durch. Die MONUC genannte Operation begann vor 7 Jahren. Die kongolesische Regierung und mit ihr alliierte Nachbarstaaten schlossen mit Rebellengruppen und verfeindeten Staaten ein Waffenstillstandsabkommen. Die MONUC förderte den Friedensprozess und ermöglichte im letzten Jahr durch ihre massive militärische Präsenz die Durchführung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Doch die Lage im Kongo bleibt labil. Die Sicherheit wird immer wieder bedroht, insbesondere durch zahlreiche Milizen im rohstoffreichen Osten des Landes. Afrika-Korrespondent Rudi Küng berichtet über die schwierige Mission der MONUC-Truppen im Kongo.
Der Einsatz der UNO-Mission im Kongo begann mit dem Waffenstillstandsabkommen von 1999, das den ersten afrikanischen Weltkrieg stoppte, wie man den Krieg im Kongo auch nannte, weil zeitweise bis zu 9 Staaten und zahlreiche Rebellengruppen darin verwickelt waren. Zuerst hatten die Soldaten der Mission des Nations Unies au Congo, MONUC, die Aufgabe, die verfeindeten Streitkräfte entlang der Frontlinien auseinanderzuhalten. Doch schon bald brannte es im Osten Kongos, im Distrikt Ituri mit seiner Hauptstadt Bunia, sowie in den beiden Kivu-Provinzen. Kongolesische Milizen, aber auch solche aus Ruanda und Uganda, heizten Konflikte ethnischer Volksgruppen an und griffen hauptsächlich Zivilpersonen, Männer, Frauen und Alte des Gegners an. Die MONUC reagierte vorsichtig.
Nous voudrions pouvoir déployer deux task forces dans l'est du pays.
Die UNO wolle zwei Einheiten im Osten stationieren, sagte Mitte 2003 der für alle UNO-Friedenseinsätze verantwortliche Jean-Marie Guéhenno. Die Einheiten hätten die wichtige Aufgabe der Entwaffnung der Kämpfer, deren Demobilisierung und Wiedereingliederung zu erfüllen und könnten durch ihre Präsenz auch zur Stabilisierung der Lage beitragen. Doch 15 Monate später hatte die Bevölkerung noch immer unter den Milizen zu leiden, wie die Menschenrechtsaktivistin Modestine Bahati in der ostkongolesischen Stadt Bukavu damals sagte. Völkermordmilizen aus Ruanda seien noch immer da und verübten in den Dörfern Verbrechen gegen die Bewohner.
Les interams étaient toujours là, sont dangereux parce que dans des villages ils commettent beaucoup des exactions là.
Immer häufiger warfen Menschenrechtsorganisationen und Reporter den Blauhelmeinheiten vor, dass sie ihre Militärkraft nicht einsetzten, um die Milizen auseinanderzuhalten und um die Dorfbewohner zu schützen. Dass solche Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen waren, zeigte die Reaktion eines UNO-Soldaten, der einem Journalisten entgegnete, weshalb solle ein Nepalese oder Uruguayer für den Kongo sterben. Die meisten Blauhelme, sie stammen aus Pakistan, Indien, Uruguay, Südafrika, Bangladesch, Nepal und Marokko, die meisten Blauhelme seien wegen des Soldes, nicht wegen ihrer Aufgabe hier. Offiziell stellte sich die MONUC in einem anderen Licht dar, zum Beispiel an einer Lagebesprechung vor den Wahlen im letzten Jahr.
En permanence, de jour comme de nuit, les actions de bouclage et de ratissage, ainsi que des patrouilles et des points de contrôle, sont menées par les quatre bleus.
Blauhelme führten in dem betroffenen Krisengebiet Tag und Nacht Patrouillen durch, durchkämmten es und sicherten es ab, berichtete MONUC-Militärsprecher Stefan Lestofi aus der Stadt Kisangani. So habe die MONUC 4 entführte Personen und 2 Verletzte retten können, sowie den Leichnam einer von den Milizen getöteten Person geborgen. MONUC-Sprecher Kemal Saiki wies darauf hin, dass UNO-Soldaten im Kongo ihr Leben riskiert und auch verloren hätten. Es würden immer noch Blauhelme von den Milizen als Geiseln gehalten. Das zeige den Preis, den sie bezahlen müssten. Er erinnere auch an die Verluste, die sie in dieser Region gehabt hätten. Die Sicherheitsprobleme blieben an gewissen Orten bestehen.
Le problème de sécurité en Ituri demeure dans certains endroits.
Trotzdem konnten letztes Jahr die ersten demokratischen Wahlen im Kongo auch im Osten durchgeführt werden, was ohne die Präsenz und die logistische Unterstützung der MONUC nicht möglich gewesen wäre. Die Probleme mit den Milizen im Osten aber bleiben ungelöst. Die ehemaligen Armeeeinheiten und Völkermordmilizen aus Ruanda sind noch immer präsent, die kongolesischen Tutsi fühlen sich deswegen bedroht. Statt diese zu entwaffnen, mache die Regierungsarmee gemeinsame Sache mit ihnen, wirft der Ex-General der kongolesischen Armee, Laurent Nkunda, der Kabila-Regierung vor. Nkunda befehligt etwa 3000 Milizionäre, die er in den vergangenen Wochen in schwere militärische Auseinandersetzungen mit der kongolesischen Armee verwickelte.
I was one of those who arrested the genocide in Rwanda. I know what cost the Tutsis.
Er sei ein Tutsi, sagt er. Er habe mitgeholfen, den Völkermord in Ruanda zu stoppen und kenne den Preis, den die Tutsi bezahlten. Jetzt wolle man auch die kongolesischen Tutsi töten.
And in Congo they want also to kill Tutsis.
Die MONUC hat zum ersten Mal der Regierungsarmee im Kampf gegen Nkundas Einheiten logistische Unterstützung gewährt und damit neue Kritik auf sich gezogen. Kongo-Experten vom US-amerikanischen Enough Project, das Völkermorde verhindern will, halten Laurent Nkunda zwar für einen Pyromanen, der sich als Feuerwehrmann verkleide. Doch sie finden es unverständlich, dass die größte UNO-Friedensmission nicht das Gespräch mit ihm und so eine gewaltfreie Lösung des Problems suche. So folgt die MONUC offenbar ganz der Politik der gewählten Regierung und die heißt in diesem Fall keine Verhandlungen.
Im Vergleich zum Kongo und zum Libanon scheint die UNO in Haiti vor einer einfachen Aufgabe zu stehen. Das Land hat keine Rohstoffe, es ist regional und erst recht weltpolitisch unbedeutend. Und doch kommt Haiti nicht zur Ruhe. Bereits 7-mal waren internationale Friedenstruppen hier im Einsatz und jedes Mal nach Abzug der Truppen brach wieder Chaos aus. Vor 3 Jahren startete die UNO die neueste Mission zur Sicherung der Stabilität, die sogenannte MINUSTAH-Mission. Sie soll nicht mehr nur Frieden und Sicherheit garantieren, sondern auch helfen, staatliche Strukturen und Institutionen zu schaffen, damit das Land nach Abzug der Truppen nicht erneut im Chaos versinkt. Auslandredaktor Daniel Voll hielt sich kürzlich in Haiti auf und berichtet über den UNO-Einsatz.
3 Jahre nach dem Einzug auf Haiti hat MINUSTAH, die UNO-Mission zur Stabilisierung Haitis, die ersten beiden Teile ihres Auftrages erfüllt. Vor 1,5 Jahren hat das Land in demokratischen Wahlen mit René Préval einen neuen Präsidenten bestimmt. Und vor kurzem haben UNO-Truppen und die nationale Polizei Haitis die kriminellen Banden, die das Land seit der Endphase der Regierung Aristide beherrschten, weitgehend ausgeschaltet. Erstmals seit Jahren kontrolliert die nationale Polizei auch die Elendsquartiere der großen Städte im Land, wo kriminelle Banden lange Zeit nach eigenen Gutdünken schalten und walten konnten und die Bevölkerung beherrschten. Die Sicherheit im Land sei wiederhergestellt, sagt der brasilianische General Carlos dos Santos Cruz, der militärische Kommandant von MINUSTAH. Doch diese Sicherheit sei noch immer sehr verletzbar. Nicht nur, weil die nationale Polizei sich noch immer in der Aufbauphase befinde und dem organisierten Verbrechen nur wenig entgegensetzen könne.
We have one stability in the security area, but it's very fragile because the national police doesn't have all the conditions to face the organized crime. And you have one source of problems inside the misery. We need the improvement of social conditions to have more stable situation.
Die ganz große Quelle neuer Unsicherheit sei das Elend, in dem große Teile der Bevölkerung auf Haiti lebten. Tatsächlich ist Haiti das ärmste Land der Karibik. Rund 3/4 der Bevölkerung leben von weniger als einem US-Dollar pro Tag. Es gibt kaum Arbeit. Viele Menschen sind abhängig von der Nahrungsmittelhilfe von Hilfsorganisationen. Und auch der Staat wäre ohne internationale Hilfe schon längst zusammengebrochen. Rund die Hälfte des staatlichen Haushaltes wird vom Ausland finanziert. Doch der Staat ist in Haiti nicht nur finanziell angeschlagen, sondern grundsätzlich schwach. Seine Institutionen gelten bei der Bevölkerung als unfähig und korrupt. Den Staat und seine Institutionen neu aufzubauen, ist darum die zentrale Aufgabe der UNO-Mission, wie sie Edmond Mühle definiert, der MINUSTAH bis Ende August geleitet hatte und inzwischen Leiter aller UNO-Friedensmissionen geworden ist.
Et à la fin, c'est d'établir un état de droit dans le pays, de pousser pour la réforme de la police nationale d'Haïti, la réforme du système judiciaire, la réforme du système pénitentiaire, de combattre la corruption, le trafic de drogue, l'impunité, la contrebande, de créer des institutions en Haïti.
MINUSTAH müsse die Polizei aber auch im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel unterstützen, der die Insel als Umschlagplatz benutzt, weil die staatlichen Institutionen schwach sind. Reformen braucht es vor allem in der Justiz, die als durch und durch korrupt gilt, aber auch im Strafvollzug und in der Polizei. Die alte nationale Polizei etwa wurde nach dem Sturz von Präsident Jean-Bertrand Aristide praktisch aufgelöst. Ein großer Teil des alten Corps hatte zuletzt vor allem als Schlägertruppe im Dienst des Präsidenten agiert. Viele Polizisten waren korrupt und hatten ihre Macht missbraucht. Diese Polizisten aus dem Corps herauszunehmen, sei eines der grössten Probleme beim Wiederaufbau der Polizei, sagt MINUSTAH-Polizeichef Mamadou Muntaka Diallo.
En fait, le vrai problème, c'est que il ne s'agissait pas de construire une police, il s'agissait de reconstruire une police. Donc, au départ, il y avait déjà quelque chose qui existe, avec tous les handicaps que cela comporte.
Bisherige Polizisten wurden auf ihre Vergangenheit untersucht und nur ein kleiner Teil schaffte den Sprung in die neue Truppe. Zwar bildet die neue Polizeiakademie in Port-au-Prince jedes Jahr über 1300 neue Rekruten aus. Nicht nur Männer, auch Frauen. Um die Gewalt in der Polizei einzudämmen, soll in Zukunft mindestens ein Drittel des Corps Frauen sein. Aber bis die Polizei den geplanten Bestand von 20.000 Personen erreicht, dürfte es noch Jahre dauern. Ob das neue Corps seine Aufgabe tatsächlich erfüllt und dem Staat in Zukunft eine Autorität verschaffen kann, dies dürfte weitgehend davon abhängig sein, wie erfolgreich sie den Kampf gegen die Korruption intern führt. Denn mit einem Monatslohn von 200 US-Dollar kann man auch in Haiti nur höchst bescheiden leben. Für Kommissar Mamadou Diallo ist dies eine Frage des Verantwortungsgefühls.
Certains pensent qu'il faut payer de meilleurs salaires aux gens pour résoudre le problème. D'autres pensent qu'il faut privilégier la morale, moraliser les gens pour qu'ils aient certaines valeurs à respecter. Moi, je dirais que dans un pays comme Haïti, avoir un emploi, c'est déjà un privilège et que par conséquent, ayant ce privilège, on doit se sentir responsable de quelque chose.
In einem Staat wie Haiti sei es bereits ein Privileg, Arbeit zu haben. 200 Dollar, so viel haben bisher in Haiti Richter verdient und der tiefe Lohn gilt als eine der Erklärungen für die massive Korruption in der Justiz, weil die Richter durch alle möglichen Gebühren und Tricks ihr Salär aufbesserten. Eine Reform des Gerichtswesens ist eines der Projekte, das die Regierung von Präsident Préval in ihren ersten anderthalb Jahren im Amt begonnen hat. Das Parlament hat bereits die wichtigsten Elemente verabschiedet. Regeln für die Ausbildung von Richtern und eine neue Gerichtsordnung. Richter sollen in Zukunft unabhängig von Weisungen der Regierung sein. Es gibt eine unabhängige Aufsichtsinstanz. Nach dem Buchstaben des Gesetzes habe Haiti eine Justiz, die den Anforderungen der Gewaltentrennung genüge, sagt die juristische Direktorin der MINUSTA, Danielle Sada. Aber bis die Theorie in die Wirklichkeit umgesetzt sei, dürfte es noch mindestens eine Generation dauern.
Effectivement, c'est pas en un jour qu'on va refaire la réforme judiciaire. Il faut effectivement, je crois, compter au moins sur une génération pour arriver à des solutions durables. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à des solutions à une amélioration des conditions aujourd'hui dans je ne dirais pas dans les jours à venir mais disons dans les années à venir.
Verbesserungen wird es nur in kleinen Schritten geben. Dies ist auch eine Frage des Personals, das nicht nur in der Justiz, sondern auch in allen anderen Bereichen fehlt. Nach Schätzung der Weltbank sind rund 85% aller Haitianer mit guter Bildung ausgewandert. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat in Port-au-Prince erklärt, man werde diesmal so lange bleiben, bis der Staat lebensfähige Strukturen habe. Bis es soweit ist, dürfte es also über 10 Jahre dauern. Fragt sich, ob MINUSTA tatsächlich so lange Zeit hat. Rosny Deroche, Direktor einer breit abgestützten Interessensgemeinschaft von Nichtregierungsorganisationen und Wirtschaftsorganisationen, bezweifelt dies. Heute sei die Mehrheit des Volkes für die UNO-Truppe, weil sie die Sicherheit wiederhergestellt habe. Doch je erfolgreicher die MINUSTA arbeite, desto stärker wäre auch die Opposition.
Aujourd'hui, je crois que le gros du peuple haïtien est content qu'il y ait cette force de stabilisation, de sécurisation de la vie, etc. Maintenant, il faut quand même faire attention, parce que plus la MINUSTA réussit, plus il va y avoir un sentiment anti-MINUSTA.
Denn wenn Haitis Polizei und Justiz gegen Korruption und gegen das organisierte Verbrechen vorgehen, weckt dies Widerstand. Nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen die UNO-Mission, die hinter dem Aufbau der staatlichen Strukturen steht. Was auch zeigt, wie unsicher die Zukunft Haitis noch immer ist.
Die UNO-Friedenseinsätze im bitterarmen Haiti, im rohstoffreichen Kongo und im Libanon inmitten des nahöstlichen Pulverfasses, sie alle haben eines gemeinsam. Die Kriegshandlungen wurden gestoppt, die Gewalt gebremst, überall konnte die Lage stabilisiert werden. Die leidgeplagten Menschen getrauen sich wieder aus ihren Häusern und Hütten heraus, in allen drei Staaten ist die Hoffnung auf ein besseres Leben zurückgekehrt. Doch überall bleibt die Lage labil, die Zukunft unsicher, wird klar, dass die UNO-Truppen keine Wunder bewirken können. Ihre Gewehrläufe haben nur begrenzte Macht und dies gilt nicht nur für die drei Missionen im Libanon, im Kongo und in Haiti. Das gilt für alle UNO-Friedenseinsätze. Und doch, die UNO ist gefragt. Allein in den letzten 4 Jahren startete sie 6 neue Missionen, 4 davon in Afrika. Weitere könnten bald folgen, Einsätze in Somalia, im Tschad oder in der Zentralafrikanischen Republik. Doch mit noch mehr Einsätzen wächst die Gefahr, dass sich die UNO überfordert, noch mehr überfordert, als sie es jetzt schon ist, meint Winrich Kühne vom Berliner Zentrum für Friedenseinsätze.
Es müssten mehr Soldaten nach Afghanistan, es müssten weit mehr in den Sudan, es müssten mehr in Darfur, von Somalia gar nicht zu reden. Also die Überforderung ist schon da und unser Problem ist eigentlich, dass wir für die Mittel, die wir haben und die Mechanismen, die wir haben, viel zu viele Konfliktfälle haben und deswegen mehr überall etwas machen als irgendwo so ganz richtig.
Weniger wäre vielleicht mehr, meint der Friedensexperte Winrich Kühne. Man könnte die knappen finanziellen und personellen Mittel konzentrieren, alle Einsätze so ausstatten, wie es nötig ist, um erfolgreich zu sein. Und vor allem sollten die Operationen auf Dauer angelegt sein – denn Erfolge sind kaum einmal kurzfristig zu erzielen. Nur ist eine Selektion und Konzentration leichter zu fordern als durchzuführen.
Dann wird man natürlich sich überlegen müssen, auf welche Gebiete konzentrieren wir uns. Man wird nicht alles machen können. Und das ist natürlich eine sehr schwere Entscheidung und werden auch einzelne Staaten unterschiedlich beantworten. Deutschland beantwortet das ganz offensichtlich anders als zum Beispiel Frankreich im Falle Afrikas. Also da wird es keine Ideallösung geben, aber ich glaube, das Bewusstsein steigt, dass man sich doch konzentrierter verhalten muss.
Doch selbst wenn die UNO ihre Arbeit überdenkt, sich darauf einrichtet, dass schnelle Erfolge nicht zu haben sind, selbst dann kann sie und mit ihr die internationale Gemeinschaft langfristige Stabilität und Frieden nicht erzwingen. Die Großmächte im Sicherheitsrat erteilen den UNO-Truppen aus machtpolitischen Eigeninteressen oft nur begrenzte Kompetenzen, beispielsweise im Libanon. Und solange es keine umfassende Friedensordnung gibt für die Region, bleibt die Operation notgedrungen Stückwerk. An Grenzen stoßen UNO-Operationen noch aus einem zweiten Grund, meint Winrich Kühne vom Berliner Zentrum für Friedenseinsätze.
Da ist man auch weitgehend von der Bevölkerung und den Eliten in den Ländern abhängig. Wenn die nicht wollen, wenn die nicht richtig mitmachen, von außen kann man es auf die Dauer nicht wirklich bringen. Haiti ist dafür ein Beispiel, ist an sich ein eher kleines Land, aber offensichtlich ist die interne Verfasstheit so, da ist ja inzwischen schon, wenn man genau zählt, fast der 10. Friedenseinsatz, dass das Land einfach nicht auf die Beine kommt oder jedenfalls so lange braucht, dass es der internationalen Gemeinschaft denn schwerfällt, diese Geduld zu bewahren. Also wir kommen nicht ohne die Bevölkerung aus und dort muss auch Verantwortung liegen und muss auch Verantwortung bleiben.
Das ist man sich bei der UNO mehr bewusst als irgendwo, was nicht heißt, dass die UNO dies einfach hinnimmt. Im Gegenteil. Mit der neu geschaffenen Friedenskommission will sie vielmehr die Bevölkerung und die Eliten der Länder für eine langfristige Befriedung gewinnen. Diese Friedenskommission will mit den betroffenen Staaten zusammen Pläne und Strategien erarbeiten für die Zeit nach dem Abzug der UNO-Soldaten. Es geht um Wiederaufbau und Entwicklung, um die Schaffung nationaler Strukturen und um Demokratisierung. Erste Pläne werden in Angriff genommen, zuerst für Burundi im Osten des Kongo, danach wird das westafrikanische Land Sierra Leone folgen. Die UNO will sicherstellen, dass befriedete Länder auch nach Abzug der Soldaten auf ausländische Unterstützung zählen können. Denn Entwicklung sei die beste Medizin gegen Gewalt und Krieg.